Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Nachdem wir in der ersten Folge die Grundlagen für Entscheidungen getroffen haben und uns angeschaut haben, ja, was in unserem Gehirn neurobiologisch abläuft, wenn das eine Entscheidung ansteht, schauen wir uns im zweiten Teil genauer an, wie wir das in der Praxis umsetzen. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich in die Praxis hinein und schauen, ja, müssen wir eigentlich wirklich Angst vor Entscheidungen haben oder ist das unbegründet? Ich spreche weiterhin mit Professor Dr. Max Happel. Max, herzlich willkommen zum zweiten Teil.
Ja, hi Stefan, freue mich wieder mit dir im zweiten Teil auch darüber zu reden und bin ganz gespannt, wie wir das auseinanderklamüsern, was eigentlich, warum wir manchmal Angst vor Entscheidungen haben, was dazu führt, dass das so ist, wie wir damit zukünftig umgehen können, vielleicht auch welche Rolle Führung dann in so einem Kontext spielen kann.
Ja, wir lassen uns treiben und schauen einmal, wo uns das Gespräch hinführt. Max, für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, Max ist Neurowissenschaftler und Professor an der Medical School in Berlin und er forscht eben an der Schnittstelle zwischen Neurobiologie, Wahrnehmung und Verhalten. Das heißt, genau da, wo Entscheidung eben auch entsteht. Und Max, du hast eh schon gesagt, im Endeffekt, über was wir uns die zweite Folge unterhalten wollen. Das heißt, ich brabbelt gar nicht recht viel länger und wir steigen direkt in die erste Frage ein. Es kennen viele Menschen, ja, es gibt eine Entscheidung und die Entscheidung ist nicht klar und ist nicht eindeutig. Das heißt, die Menschen blockieren und können sich plötzlich gar nicht entscheiden. Warum macht uns das Entscheiden vielfach so viel Angst?
Wir haben ja im ersten Teil schon die Rolle der Emotionen sehr stark besprochen. Also Entscheidungsprozesse haben immer was mit Emotionen zu tun. Und die Frage ist, bin ich irgendwie in einem Entscheidungsprozess, wo mich Neugierde und Lernfreude lenkt? Dann passieren einfach andere Dinge im Gehirn, als wenn Angst, Scham oder Ekel stattfindet. Und wir hatten auch im ersten Teil schon die Amygdala genannt. Also ich sage mal, so unsere Art Frühwarnsystem. Ja, wir scannen also alle Optionen. Und zwar eben nicht rational, sondern erstmal vor allem emotional. Gibt es eine Bedrohung? Gibt es eine soziale Ablehnung? Kontrollverlust? Negative Konsequenzen? Weiß ich nicht, wenn was im Job schief läuft, droht mir dann sozusagen ein Abstieg auf der Karriereleiter. Und diese Risiken, die werden sozusagen ständig verarbeitet. Und wenn sie eben sehr stark sind und wir in so eine Art Notfallmodus kommen, dann diese Amygdala, wenn sie sehr stark aktiv ist, steuert die im Grunde genommen so eine Triage aus Notfallsituationen. Fight, Flight or Freeze. Das sind dann einfach stark vorgeprägte Reaktionsmuster. Und die prägen sich natürlich in unserer heutigen Welt unterschiedlich aus. Fight kann sein, ich werde irgendwie sauer und aufbrausend. Flight kann sein, ich vermeide einfach Konflikte. Ja, also das heißt, wie sich das dann sozusagen im Einzelnen individuell darstellt, unterscheidet sich natürlich, aber das sind sozusagen einfach die Mechanismen, die dann stattfinden. Und ich sag mal, so eine akute Entscheidungsstarre, nenne ich es jetzt mal, das ist kein Zeichen irgendwie von Schwäche, sondern einfach nur ein Ausdruck von dieser konfliktgeladenen inneren Bewertungssituation. Was mache ich jetzt eigentlich? Vorsicht, Risiko. Ja, und das ist eben das, was uns dann eben manchmal blockiert, Entscheidungen zu fällen. Das Gleiche kann aber auch passieren bei länger abgewogenen Entscheidungen. Soll ich jetzt das Haus kaufen oder jenes Haus? Da sind wir ja auch manchmal in so Entscheidungsschwachsituationen. Aber auch hier gilt wieder, das sind dann eher kognitive Prozesse, das sind dann Abwägungsprozesse. Das kann ja auch gut sein. Ja, es kann ja auch gut sein, bestimmte Situationen länger zu durchdenken. Kostet immer Energie, kostet immer Zeit. Aber das sorgt eben dafür, dass Menschen manchmal sozusagen schneller Entscheidungen treffen und manchmal diese, wie wir das benennen, Entscheidungsschwäche haben, aber sie unterliegt halt eben auch bestimmten neuronalen Mechanismen in unserem Gehirn.
Ich habe eine ganz, ganz spannende Erfahrung mit dem Thema Entscheidungen gehabt. Ich habe bin zu einem Projekt dazugekommen und das war alles andere als einfach. Also wir waren nur in der Projektfindungsphase. Es war nicht klar, welche Ausführungsvariante gewählt wird. Und der Bauherr hat damals lang hin und her diskutiert, hat Kosten ermitteln lassen, hat berechnen lassen und hat diese beiden Varianten ziemlich lang parallel nebeneinander verfolgt und konnte sich nicht entscheiden für eine dieser beiden Varianten. Ich habe dann, nachdem ich das Projekt einige Zeit kannte und für mich auch eine bevorzugte Variante schon hatte, habe ich meiner Frau ganz einfach das Projekt erklärt und habe ihrer mit ein paar Skizzen ganz aufs Wesentliche reduziert erklärt, welche beiden Varianten zur Debatte stehen. Und meine Frau hat ganz spontan aus dem Bauch aus gesagt, ja, ist ja völlig logisch, es muss Variante A sein. Und das war dann auch tatsächlich diejenige, die letztendlich gewählt wurde und die auch aus mittlerweile in der Retrospektive von allen Beteiligten als die bessere Variante identifiziert wurde. Kannst du diesen Mechanismus aus neurobiologischer Sicht erklären? Es sind Experten über Experten gewesen, die sich seit Jahren in der Baubranche beschäftigen, die sich nicht entscheiden konnten. Und meine Frau sagt aus dem Bauch aus, entscheidet sich für die richtige Variante, weil sie, glaube ich, aber das lasse ich dann dir über, warum, was da die Mechanismen waren. Ich habe eine Vermutung, ich bin gespannt, ob diese Vermutung jetzt bestätigt wird. Bitte, Max.
Also das, was deine Frau, die hatte die Luxussituation, ohne diese lange Erfahrungswelt davor quasi nur auf dem Papier, auf dem Reißbrett entscheiden zu können. Und für sie hing ja auch insofern nichts dran, dass wenn es schief geht, da nicht irgendwie der Job sozusagen am Nagel hängt. Und da ist dann irgendwann so eine, man nennt das so eine Art Sunken Cost Fallacy. Ich habe jetzt ganz viel investiert. Und von außen betrachtet sind jetzt die Experten seit, weiß ich nicht, Monaten dabei, den Entscheidungsprozess zu vollziehen. Ey, wenn das jetzt schief geht, was macht denn das für ein Bild? 10 Experten, 3 Monate die Köpfe zusammengesteckt und dann falsch entschieden. Also das heißt, da ist ein sehr hoher Druck, bloß auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu fällen. Und das ist ja fast eher so von dem, was ich eben meinte. Das ist ja nicht so eine akute Stressreaktion, wie, weiß ich nicht, stehst an der Ampel und das Auto rast auf dich zu und scheint die rote Ampel zu übersehen. Da sind wir auch in so einem. Da kannst du entweder flight, ja, du springst weg, oder es kann ja auch dieses Freeze passieren, du machst gar nichts mehr. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja eher so diese zweite Form von, ich nenne es jetzt mal, Entscheidungsherauszögerung, ist vielleicht so eine Art kognitive Lähmung, weil sozusagen im Gehirn ganz viele Schleifen ablaufen, Zukunftssimulationen, wir überlegen innerlich, was passiert, wenn das passiert oder jenes passiert. Wir empfinden das vielleicht als Stillstand, vielleicht sogar als Kontrollverlust. Aber da steckt ja sozusagen auch ein Abwägungsprozess dahinter, der eben auch damit zu tun hat, das darf jetzt hier auf gar keinen Fall schiefgehen. Ja, und insofern ist immer die Frage, ist es jetzt wirklich das Versagen einer Entscheidung oder ist das das wirklich gute Abwägen? Da muss man natürlich jetzt die Balance finden. Und manchmal ist das total hilfreich, von außen so einen Impuls zu bekommen von jemandem, der eben nicht dieses Sunken Cost Fallacy im Nacken hat. Und der sozusagen mit einem frischen Blick drauf guckt und sagt, naja, aber also in den 2 Optionen, da ist doch das und das klar von Vorteil. Das kann natürlich schon manchmal helfen, um einfach dann sozusagen den Entscheidungsprozess quasi nach vorne zu bringen.
Welche Rolle spielt dabei, die Komplexität zu reduzieren? Weil ich habe bei meiner Frau natürlich, wie du sagst, ganz einfach skizziert, die Komplexität enorm reduziert auf die wesentlichen Punkte. Und die Gesamtentscheidung hatte unvorstellbar viele Daten. Das heißt, habe ich dann vielleicht, weiß nicht, ob es korrekt ist, ja, eine komplexe Entscheidung in eine einfache Entscheidung überführt und dadurch die Entscheidungsfindung erleichtert?
Ja, wir hatten im ersten Teil schon das sogenannte Paradox of Choice. Das heißt also, wenn ich sehr viele Entscheidungsfähigkeiten und Möglichkeiten habe, ist das viel schwieriger, als wenn ich nur 2 habe. Ja, also einfachstes Beispiel, wenn ich abends hier für die Family koche, dann kriegen meine Kinder gesagt, gibt Spaghetti Bolognese oder Kartoffelsuppe, you decide, aber nicht 15 Varianten. Und bei den 2 Optionen ist es einfach zu entscheiden. Und der Unterschied, den deine Frau hatte, du warst in der Lage, das so zu reduzieren in der Komplexität und zu sagen, guck mal, das sind die Randfakten. Das heißt, du hast vielleicht keine einfache, aber eine komplizierte Entscheidung draus gemacht. Die Experten, die da drin hängen, die haben ja so viel mehr Wissen über all die Dinge, die vielleicht noch hinten dran hängen, wenn sie jetzt so oder so entscheiden. Das heißt also, deren Entscheidungsbaum ist automatisch Kraft ihrer Erfahrungen auch viel größer. Und das sorgt natürlich dafür, dass es viel schwieriger ist, hier sozusagen eine Komplexreduktion bei denen zu vollziehen, weil die ja ganz viel auch im Klein-Klein noch wissen, welche Risiken da drin stecken, welche anderen Optionen in der Abwägung zu treffen sind. Und da ist eben der Blick von außen, kann manchmal sozusagen durch die Reduktion der Komplexität tatsächlich auch helfen.
Du hast vorher einen ganz spannenden Punkt angesprochen, den ich noch weiter ausführen möchte. Du hast gesagt, dass diese Entscheidungsabwägung natürlich ein ganz wichtiger Prozess ist. Irgendwann kippt das natürlich und es geht in ein Aufschieben aufgrund von Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen. Meine Frage an dich, Max, kann man diesen Punkt irgendwie für sich selbst spüren, klar bekommen, irgendwie merken, dass ich in einer Phase mich befinde, wo ich noch Informationen benötige, wo ich einfach noch nicht alles habe und wo ich noch nicht alles verarbeitet habe, also in dieser Abwägungsphase, und dann irgendwann zu bemerken, hui, jetzt bin ich aber in den ungesunden, nicht mehr produktiven Vermeidungsprozess oder in eine Vermeidungsphase gekommen und ich sollte tunlichst schauen, eine Entscheidung zu treffen. Weil das, glaube ich, ist in der Praxis ein häufiges Thema, dass Entscheidungen unnötigerweise lang hinausgeschoben werden und da ist halt dann im Umfeld auch keine Akzeptanz mehr. Weil dann sagen die anderen, hey, triff jetzt endlich eine Entscheidung, wir müssen bauen jetzt im Baukontext, ja.
Ja, also super tolle und natürlich auch wieder total komplexe Frage. Vorhin hattest du mal sowas angesprochen wie, ja, dann weiß ich nicht, ob ich mich entscheiden soll. Wenn ich es falsch mache, heißt hier, du hast den Fehler begangen. Das ist natürlich etwas, wo sozusagen Ängste davor zu versagen oder einen Fehler zu machen stark uns beeinflussen. Wir hatten im ersten Teil ja schon über Kahneman geredet, dieses System 1, System 2. In deren Arbeiten, also Kahneman und Tversky haben ja dieses tolle Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken, kann man wirklich empfehlen. Also da stehen ganz viele dieser Heuristiken, also dieser Verhaltensmuster, die Menschen haben, die wir im ersten Teil schon besprochen hatten, wunderbar erklärt drin. Und dort gibt es auch etwas, das nennt sich die Prospect Theory. Also das heißt die Frage, wie treffen Menschen Entscheidungen basierend auf der Erwartung, wird etwas besser oder schlechter sein, wenn ich mich so oder so entscheide. Und da kommt raus, nehmen wir mal an, ich würde jetzt mit dir Kopf oder Zahl spielen. Ja, also habe ein Euro-Stück in der Hand und mache den Flip und gucke auf der Hand, du darfst entscheiden, Kopf oder Zahl, und würde dir anbieten, wenn du gewinnst, kriegst du von mir 100 € und wenn ich gewinne, musst du mir 100 € geben. Viele Menschen würden, wenn ich das jetzt direkt auf der Straße mit ihnen mache, sagen, so, nee, das ist mir irgendwie zu riskant. Wenn ich jetzt aber sage, pass auf, du musst mir nur 50 € geben, ich gebe dir weiterhin 100, wenn du gewinnst. Meistens ist dann die Reaktion, nee. Und dann gehst du noch weiter und sagst, okay, du musst mir nur 20 € geben und ich gebe dir weiterhin 100, wenn du gewinnst. Das ist der Moment, wo die allermeisten Menschen sagen, okay, jetzt mach mit. Das ist so dieses 5 zu 1, die sogenannte Negativaversion. Also wir wollen tunlichst negative Dinge vermeiden und orientieren uns eigentlich immer dahin, wo wir quasi auf jeden Fall sicher sind, dass es besser ist als vorher. Das sorgt natürlich in Situationen, wo was schiefgehen kann, dafür, dass Menschen sozusagen aufgrund dieser Risikoaversion entscheidungsschwach werden. Wenn ich also eine Fehlerkultur habe, die Fehler bestraft, wird das ja auch noch viel schlimmer. Wenn ich eine Fehlerkultur habe, wo ich sage, du, wenn Fehler passieren, dann ist das so, solange ich weiß und es dokumentiert ist, dass du Kraft deines besten Wissens und Gewissens diese Entscheidung gefällt hast, dann werten wir danach aus, welche Informationen haben uns gefehlt, um die Entscheidung so zu treffen, dass was nicht schief geht. Dadurch mildert man sozusagen dieses Vermeidungs-Nicht-Entscheiden quasi ab. Aber das hat ganz, ganz viel mit Fehlerkultur und am Ende natürlich auch mit Führung zu tun.
Ja, das haben wir jetzt bei einem ganz, ganz spannenden Punkt, nämlich bei der Fehlerkultur. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass in einem Umfeld, wo Fehler bestraft werden, natürlich Entscheidungen tendenziell länger hinausgeschoben werden, als in einem Umfeld, wo sinnvoll damit umgegangen wird. Woran liegt es denn, dass wir im Business-Kontext weitestgehend nicht die Fehlerkultur haben, die Entscheidungen oder rasches Treffen von Entscheidungen begünstigen? Was sind denn die Hintergründe? Warum hat sich das so entwickelt aus deiner Sicht?
Naja, ich sag mal so, wenn meine Kernmessfaktoren in meinem Unternehmen, also die KPI ausgestafft ist in Richtung, hier geht es nur um, wie schnell welche Projekte umgesetzt werden und ich sag mal, entsprechend auch der Return of Invest rauskommt, also dass das Projekt, was ich da mache, dass die Kohle reinbringt, wenn es um diese Messfaktoren geht. Dann habe ich sehr, sehr klare Instrumente, an denen ich bestimmen kann, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht. Wenn sozusagen als Messfehler fehlt, was haben wir denn daraus gelernt? Und wir wirklich Retrospektiven machen von Projekten und überlegen, was kann denn besser laufen? Also wie oft laufen solche Retrospektiven oder Reviews, wie wir sie nennen, so ab, das macht ja keinen Spaß. Ja, man setzt sich ja gar nicht hin, sagt, hurra, ein Review. Und jetzt gucke ich mal, was schiefgegangen ist. Sondern das wird irgendwie möglichst geglättet, da ist möglichst wenig schiefgegangen und es wird möglichst so geschrieben, dass alles gut lief, weil uns das wenig Spaß bereitet. Jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, wo das anders wäre, wo wir, weiß ich nicht, Gamification hätten in der Rückbewertung von Projekten und wir könnten wirklich mal erfahren, ey, da sind wir falsch abgebogen und da ist das und das passiert, total klasse, das kann man sozusagen zukünftig nutzen, um eine Entscheidung in so einer ähnlichen Situation vielleicht mal anders zu treffen, ist vielleicht auch noch falsch. Aber trotzdem, dann haben wir zweimal falsch und unser Erfahrungsschatz wächst. Das ist ja nicht die Haltung, die wir haben. Ja, dafür gibt es auch nicht die Zeit in aller Regel. Das heißt also, es ist einfach so, dass wir oftmals am Limit dessen arbeiten, was an Zeit und dessen, was hinten rauskommen muss, arbeiten. Und das sorgt einfach dafür, dass wir im Grunde genommen in vielen Branchen und Bereichen keine Zeit für Fehler haben. Das gibt auch Branchen, wo ich sagen würde, völlig klar, das muss so sein. Ja, also im, weiß ich nicht, im OP, im Krankenhaus habe ich keine
Okay.
Zeit für
Im
Fehler. Ja,
Flugzeug.
die muss sitzen, ja, im Flugzeug. Ja. Baustelle sicherlich auch. Also klar, ich will nicht jedes Mal irgendwie von vorne anfangen, das Fundament zu bauen. Da muss eine gewisse Sicherheit natürlich da sein. Aber es gibt eben andere Branchen, die auch einen anderen Mindset haben, die einfach irgendwie anders rangehen, die etwas agiler arbeiten, die irgendwie mehr Lernfähigkeit schon in ihrer DNA haben, weil sie einfach eine andere Form von Produkt vielleicht entwickeln. Und die Frage ist aber natürlich trotzdem berechtigt. Können beide Welten voneinander sich gegenseitig befruchten und kann man eben auch in, solange es einfache und vielleicht komplizierte Entscheidungen sind, kann man gut fehlerfrei leben. In dem Moment, wo es komplex wird, weil irgendwas am, weiß ich nicht, also dafür kenne ich mich jetzt in der Baubranche zu wenig aus, aber da platzt ein Rohr, da ist auf einmal klar, das Fundament passt doch nicht oder der Untergrund, wir können das gar nicht so bauen wie geplant. Auf einmal ist sozusagen Chaos da und das ist ja der Moment, wo man dann schon gucken kann, ja, gut, also jetzt können wir irgendwie nach hinten gucken und vielleicht noch blöder fragen, wer hat das verzapft? Hilft uns ja nicht weiter in der Zukunft, sondern wir müssen gucken, was sind jetzt die Optionen, die wir haben, um sozusagen zukünftig wieder bessere Entscheidungen zu fällen.
Aus deinen Ausführungen höre ich zwei wesentliche Punkte für mich jetzt raus. Zum einen ist der erste Punkt, dass ich sage, ich müsste sinnvollerweise ein Invest in die Zukunft treffen und mit Fehlentscheidungen anders umgehen und sie als Lernmöglichkeit, als Lernchance begreifen, um in Zukunft dann das Invest daraus zu ziehen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dieses Invest muss ich halt jetzt treffen, sprich in dem Moment kostet es mich halt was. Das heißt, ob es umsetzbar ist oder nicht, aber mir schwebt so ein Risikotopf bei Projekten für Fehlentscheidungen vor. So als Bild, ja. Zu sagen,
Total.
okay, ich habe einen Risikotopf, mit dem da ordne ich alles ein, was auf der Baustelle an Fehlentscheidungen schiefläuft. Und das nutze ich aber dann, um für die Zukunft die Erfahrung der Personen zu vergrößern, zu erweitern und dadurch zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und das Zweite, was ich raushöre, ist, das gilt, dieser Risikotopf gilt aber eben nur im Falle von komplexen Entscheidungssituationen. Das heißt, man müsste eigentlich die Entscheidungen kategorisieren und sagen, wenn ich bei einfachen und komplizierten Entscheidungen bin, bitte Burschen, da müsstet ihr schon in der Lage dazu sein, die korrekte Entscheidung zu treffen. Im Bereich der Komplexität wird es irgendwann mal so undurchsichtig und so unentscheidbar, sage ich mal, dass ich mit einem gewissen Risiko einer Fehlentscheidung leben muss.
Ja, finde ich ein tolles Bild von diesem Risikotopf. Und jetzt stellt man sich mal vor, man arbeitet in einem Unternehmen, wo sowas ganz explizit formuliert wird aus Seiten der Führung. Wir haben diesen Risikotopf und es gibt Momente, da nutzen wir den und das ist was Gutes. Wir füllen den jetzt mit Erfahrungswerten, die uns zukünftig noch besser machen werden. Ja, wir werden an unserem Markt nur bestehen können, wenn wir uns weiterentwickeln. Klar, es gibt auch Unternehmen, die bauen 40 Jahre lang das gleiche Haus. Das mag vielleicht auch funktionieren, aber manche wollen neue Ideen haben, brauchen neue Projekte, müssen mal was ausprobieren. Also ohne diesen Risikotopf wird man das nicht erreichen. Wenn man das wirklich so explizit symbolisiert und sagt, also über die Zeit müssen wir den auch füllen. Wir brauchen Situationen, aus denen wir lernen, weil nur dann entwickeln wir uns weiter, nur dann lernen wir. Das würde dazu führen, dass Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, eine ganz andere Haltung dazu entwickeln und vielleicht vorher sagen, ach, guck mal, hier müssen wir mal was machen. Weiß nicht, ob das klappt. Wir probieren das mal so aus, weil das ist momentan aus unserer Sicht, wir haben das besprochen, die beste Entscheidung. Wenn es schief geht, wissen wir aber, wir werden in dem und dem Moment nachsteuern können oder das verändern können. Also wenn das mal eine Haltung ist, da kommen wir sozusagen, wenn wir dann von einfach und kompliziert Richtung komplex kommen, in wirklich dieses iterative Testen, agil adaptieren, schnell und frühzeitig sozusagen Reviews machen. Aber das ist dann eine Haltung, die dahinter steht und nicht so dieses Scheuklappmäßige, okay, wir haben jetzt entschieden, es muss so gemacht werden, jetzt machen wir das bis zum Ende. Und du, es ist wie der Frosch, der dann im Topf sitzt. Ja, der Topf wird immer wärmer und du merkst, das geht ja nicht, das geht schief und du machst weiter, weil die Entscheidung wurde von irgendwem so gefällt. Den zweiten Teil deiner Frage war ja, was machen wir bei einfachen oder komplizierten, wo wir eigentlich davon ausgehen, die müssen ja sitzen. Also meine Überzeugung ist, Menschen kommen per se, Menschen sind immer motiviert. Es gibt keine unmotivierten Menschen. Ausnahme ist wirklich dann sozusagen der Erkrankungszustand, Depression, das bedeutet wirklich eine Motivationslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, neurobiologisch. Aber grundsätzlich sind Menschen immer motiviert. Die Frage ist natürlich, ob sie für das motiviert sind, was wir mit ihnen jetzt auf der Baustelle vorhaben. Manchmal ist die Motivation woanders, weil, weiß ich nicht, Hochzeit ansteht oder Pflegefall in der Familie. Dann sind Motivationen woanders. Gehen wir mal von den Menschen aus, die motiviert auf Arbeit sind. Die werden immer ja sozusagen versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Wenn sie die nicht treffen, würde ich mich als Führungskraft immer erstmal selber fragen, warum hat die Person trotzdem entschieden, obwohl sie ja anscheinend nicht genau wusste, was sie da tut? Also das ist ja schon auch eine Frage von Teamkultur. Warum treffen denn Menschen falsche Entscheidungen? Doch nicht, weil sie böswillig sich denken, na, ich mach das jetzt mal so, das wird jetzt schief gehen. Das passiert ja ganz selten. Ja, klar, mag auch sein, dass manchmal sozusagen Unsauberheiten, Unkonzentriertheiten stattfinden. Auch da darf man wieder fragen, ist das jetzt entstanden, weil jemand im Kopf woanders war? Oder ist die Pace zu hoch? Ist die Stressbelastung zu hoch? Auch da muss ich als Führungskraft wieder gucken, schaffe ich genügend psychologische Sicherheit, dass Leute sagen, ey du, das überfordert mich gerade. Ja, und das ist natürlich klar, wenn die Pace hoch ist, ist ein Team dann gut, wenn es diese Resilienz besitzt, weil man eine gute Kommunikationsstruktur, eine gute Fehlerkultur hat. Und dann ist in aller Regel auch so, dass die Projekte gut sozusagen im Review behandelt, sozusagen in der Rückschau betrachtet werden. Das ist ja das, was mir wirklich zukünftig ermöglicht, in einfachen und komplizierten Situationen meine Heuristik zu verwenden, das sozusagen Standardprogramm zu fahren und dann da eben auch wirklich möglichst fehlerfrei durchzukommen.
Wenn wir in den einfachen und komplizierten Situationen die Heuristik verwenden, das heißt ja, dass wir vorwiegend mit System 1 oder vielfach mit System 1, mit diesen schnellen,
Ja.
unbewussten Entscheidungen arbeiten. Wie wichtig ist das Thema? Und ich beziehe mich jetzt wieder auf den Job, also auf die Baustelle, also wurscht, kann man ummünzen auf andere Branchen auch. Wie wichtig ist die Erfahrung in dem, was ich tue? Also diese Heuristiken und diese System-1-Entscheidungen, werden die immer besser mit zunehmendem Berufsalter?
Ja, das ist im Grunde genommen ja. Also ich sage mal, alles, was System 1 ist, ist quasi Autopilot. Das heißt, dieses Level of Reality und Level of Expectation, was wir jetzt schon mal hatten, das ist im Grunde unser Gehirnfilter den lieben langen Tag alles, was um uns herum passiert und bildet ständig so quasi eine Art Abgleich dieser Matrix, die dann hier vorbeifliegt. Und je mehr Vorwissen ich habe, desto bessere Vorhersagen habe ich natürlich auch oder desto ein klareres Bild habe ich darüber. Und ich stelle mir jetzt vor, ich bin jemand, der seit 30 Jahren auf einer Baustelle. Ich laufe durch diese Baustelle. Mir würde sofort auffallen, wenn irgendwo ein Kabel falsch raushängt, weil ich dafür einfach meine Filtermechanismen habe. Ja, das heißt also, dieser Expertenblick, sage ich mal, den nutze ich natürlich dann aus, um sehr schnell in dieser sehr komplexen Umwelt Fehler in der Matrix zu entdecken. Und das ist natürlich schon etwas, was durch Erfahrung wächst. Auf der anderen Seite gilt auch, diese Erfahrungswerte sorgen dafür, dass sozusagen auch sehr stark solche Biasse passieren. Das heißt also, ich spule Routinen ab und je mehr Routinen ich habe, unser Gehirn liebt Routinen, das, was wir vorhin hatten. Manchmal ist sozusagen das andere auch total wertvoll, dass nämlich mal einer kommt, der gerade nicht die Routinen hat, der mit so einem anderen Blick auf die Sachen guckt. Also beides ist eigentlich hilfreich.
Das heißt, diese Biases, diese Fehler in der Matrix, wenn man so will, das sind quasi die klassische Betriebsblindheit. Kann man das sagen?
Ja, genau. Ja.
Also da entstehen
Das findet
Fehler auf.
manchmal statt und unser Gehirn mag das, wenn es, ich sag mal, einfach und schnell funktioniert und Dinge schnell umgesetzt werden. Und wenn ich in 99 Situationen merke, ich komme sozusagen mit meiner Routine genau an mein Ziel, dann ist natürlich irgendwann in der 100. Situation ist die Erwartung, dass das wieder zum Ziel führt, sehr hoch. Ja, das kann dann tatsächlich zu so einer Betriebsblindheit führen.
Verstehe. Wie schafft man es, Max, dass ich in unsicheren und komplexen Situationen trotzdem handlungsfähig bleibe und meine Entscheidungen treffe, die ich zu treffen habe? Trotz der Randbedingungen, die mir nun mal alle haben, sprich Fehlerkultur etc.
Ja, also auch da könnte man im Grunde genommen wieder auf dieses Kinevin-Framework zurückkommen. Also einfache und komplizierte Situationen, da kann ich sozusagen meine Routinen behalten, wenn sie denn dann tragen und ich sozusagen sie mir wirklich nutzen. Und das, was du jetzt gerade sagst, ist, wann kann ich die denn auch bewusst loslassen oder bewusst hinterfragen? Ja, wo wird es komplex? Wo brauche ich sozusagen auch eine Frustrationstoleranz und brauche sozusagen meine wirklich kognitiven Fähigkeiten und sagen, okay, das ist hier gerade abseits der Routine, jetzt ist Lernen angesagt, jetzt geht vielleicht auch mal was schief. Das müssen wir als Team wissen, das muss ich als Führungskraft meinen Leuten klar machen. Wir brauchen jetzt mehr Zeit, weil das ist ja das, was im Gehirn dann passiert. Ich muss sozusagen Abwägungsprozesse vollziehen. Wir hatten vorhin schon diese zwei präfrontalen Modi, die da miteinander wirken und in Interaktion treten, da muss mir klar sein, das kostet einfach Kraft und Zeit und Energie. Ja, und das sozusagen einzupreisen in den Prozess, weil da ja x Menschen dann zusammenarbeiten und zu wissen, das stresst die jetzt auch hier alle, und denen aber die Ruhe zu geben, dann auch wirklich dieses Agile, ich probiere was aus, ich integriere, ich justiere nach. Mir muss klar sein, jetzt zahle ich gerade in meinen, wie du das vielleicht so schön gesagt hast, in meinen Fehlertopf ein. Und das an sich ist auch ein Wert. Ja, und das ist natürlich das, wo man gucken kann, dass man in diesen unsicheren Situationen eben dann gerade handlungsfähig bleibt. Das Extrembeispiel wäre wieder dieser Feuerwehreinsatz im brennenden Hochhaus, wo sozusagen wirklich, ich habe jetzt gar nicht die Zeit. Also wenn der Zeitdruck so hoch ist, weil das, was wir gerade besprochen haben, dieses iterative Nachjustieren, das kostet Zeit. Habe ich die Zeit nicht, weil Zeitdruck, da hilft dann nur die Heuristik. Da muss ich einfach Routinen anwenden, auch wenn sie vielleicht nicht adäquat passen. Aber ich bleibe handlungsfähig und gehe nicht in diesen Freeze-Modus.
In einer komplexen Entscheidungssituation, ich bin jetzt gedanklich wieder bei der Baustelle, das heißt, ich kann mich nicht wirklich durchringen zu einer Entscheidung, weil beide oder alle drei Alternativen mit derartigen Auswirkungen belegt sind, die ich nicht klar greifen kann, die so, ja, die widersprüchlich sind, etc. Gerhard Roth, der bekannte Neurowissenschaftler, der mir im ersten Teil schämlicherweise nicht mehr eingefallen ist, der hat ja von der aufgeschobenen intuitiven Entscheidung gesprochen. Das heißt, er sagt, ich soll alles, was relevant ist für diesen Sachverhalt, in mich hineinstopfen, mir sämtliche Informationen holen und dann das ganze Thema vergessen, jetzt vereinfacht gesagt. Das heißt, ich soll dann meine Körperintelligenz arbeiten lassen. Also der Körper kann ja viel mehr verarbeiten und Erfahrungen verarbeiten etc. und gleicht das alles ab. Ja, erkläre ich wahrscheinlich neurobiologisch komplett falsch, aber egal. Und du wirst es dann sicher gleich noch besser ausführen. Und dann kommt irgendwann die Zeit, dann ist irgendwann die Zeit reif, dass ich intuitiv, also über meine Körperintelligenz, die Entscheidung treffen kannst. Erste Frage, habe ich es einigermaßen korrekt wiedergegeben, was Gerhard Roth zum Ausdruck bringen wollte? Und zweitens, wie siehst du das? Ist es ein probates Mittel für komplexe Entscheidungen oder siehst du es kritisch?
Da kommt es, glaube ich, also erstmal genau, das ist sozusagen der Prozess, den du beschrieben hast. Es ist schön, so diese Intuition zu nutzen. Es ist auch etwas, das ist in der Forschung echt schwer, intuitive Entscheidungen zu beforschen oder auch zu erklären. Also das ist schon ein, ich sag mal, heiß diskutiertes Feld, wo uns auch die Messfähigkeit Fühler fehlen, das in irgendeiner Form wirklich greifbar zu machen. Also es ist ein wirklich komplexes Thema. Aber das, was du beschreibst, ist, dass wir sozusagen mit diesem kognitiven Modi, wenn es sehr, sehr viele parallele Bäume gibt, oft einfach gar nicht klar sagen können, das oder das wäre die beste Entscheidung, weil, hey, da sind so viele Schleifen hinten dran, die kann ich jetzt gar nicht alle. Und da ist quasi die Idee zu sagen, okay, ich gebe mir alle Infos, ich merke, das ist furchtbar komplex, aber jetzt warte ich mal ab, ich entscheide jetzt noch gar nicht. Lass das mal sacken. Ja, und das, Gerhard Roth nennt das dann sozusagen sein Körpergedächtnis anzuzapfen. Und da weiß zum Beispiel auch die Forschung, dass Schlaf ein ganz entscheidender Prozess ist, weil im Schlaf, wenn das eine wichtige Entscheidung ist und die dich emotional beschäftigt, dann ist das automatisch etwas, wo du nachts sozusagen drüber träumst. Das ist sozusagen die Grundfeder für Lernen. Das, was ich am Tag erfahre, wenn es mir wichtig war, da werde ich nachts drüber träumen. Da gibt es sogenannten Schlaf-Replay, heißt das. Da wird also sozusagen alle Informationen nochmal in absolut rasender Geschwindigkeit im Schnelldurchlauf nochmal durch deine Hirnwindungen quasi reaktiviert. Und das kann tatsächlich helfen am nächsten Tag, nochmal ein klareres Bild von solchen Dingen zu haben. Ja, sozusagen irgendwie Verbindungen vielleicht herzustellen, die vorher noch nicht so klar waren. Und so wahrscheinlich auch vielleicht eine bessere Entscheidung zu fällen. Ob die dann immer in dem Sinne als intuitiv zu sehen ist oder nicht auch am nächsten Tag eine weiterhin kognitive Entscheidung bessere Prädiktor hat für das, was am Ende rauskommt. Da wird es, glaube ich, schwierig, das sozusagen wissenschaftlich wirklich fundiert darzustellen. Aber das, was einer intuitiven Entscheidung unterliegt, ist ja eben auch ein Stück weit, es ist dann nicht zwingendermaßen vorbewusst, aber einfach klar, ich kann auch gar nicht mehr alles abwägen. Und wir hatten ja in dem ersten Teil schon so klar gemacht, dass Emotionen so wichtig ist. Also irgendwie sorgt ja dafür, dass eine Entscheidung mich emotional betrifft. Weil sonst wäre es auch egal, sonst würde ich mir nicht so eine Platte machen. Und das ist ja der Moment, wo man vielleicht auch sagen muss, okay, das hat auch viel was mit innerer Haltung zu tun. Mit sich selber so wohlwollend zu sein, ich kann nicht alles abwägen und ich entscheide mich jetzt dafür aus bestem Wissen und Gewissen. Und das kann man durchaus auch als intuitive Entscheidung wahrnehmen.
Das heißt, seinen Körper, sich selbst zu spüren auch. Also wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich die beiden Entscheidungsvarianten an? Weil Emotionen drücken sich ja immer durch Körperregungen
Absolut, ja.
aus, ja. Und das heißt, irgendwo die Verbindung auch nach wie vor zu haben, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen mittlerweile verloren haben, die Verbindung zum eigenen Körper einfach zu haben und zu spüren, was macht denn das mit mir? Und ja, ob das dann als Intuition oder was auch immer gewertet wird, sei dahingestellt, ja. Du willst was sagen dazu?
Also gibt's echt, weil du das gerade sagst, in seinen Körper reinfühlen, gibt es eine ganz tolle Studie, auch die ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt, wo man Menschen eine Körpersilhouette als Blatt Papier vorgelegt hat und gleichzeitig eben bestimmte Bilder, die bei ihnen Emotionen hervorrufen. Bilder vom Partner, wo die das Gefühl der Liebe empfinden, Bilder von irgendwie Insekten, wo sie das irgendwie von Angst empfinden oder von irgendwelchen ekligen Bildern. Und das heißt also, sie haben sich in diesen Zustand reingefühlt, also wie fühlt sich das an, das Gefühl der Liebe zu fühlen, und dann mussten die quasi auf dieser Körpersilhouette aufmalen, wo fühle ich es gerade warm, wo fühle ich es gerade kalt, und dem unterliegt ja auch das vegetative Nervensystem. In dem Moment, wo wir sagen, also Liebe ist irgendwie ein warmes Gefühl in der Brust und im Bauch. Na klar, also wenn sozusagen mein vegetatives Nervensystem anspringt, ich sehe ein Bild von meinem Partner, empfinde irgendwie Liebe, vielleicht auch irgendwie erotische Anziehung, da werden ja Transmitter ausgeschüttet, die auch sozusagen in unserem Körper wirken. Ja, mein Herzschlag wird schneller. Ja klar, fühle ich dann ein warmes Gefühl in der Brust. Oder Ekel ist sofort ein Signal an meinen Magen, zusammenkrampfen. Also empfinde ich sozusagen eher so ein krampfiges Gefühl im Magen. Und die haben sozusagen für verschiedenste Emotionen, solche Körpersilhouetten, haben das, ich weiß gar nicht, ich glaube 700 Leuten vorgelegt und haben quasi eine Art, ja, Kartierung dargestellt, wo sich im Körper was wie anfühlt. Und das ist wirklich, ich sag mal, ich finde das so toll, weil das zeigt, wie sich Emotionen, wenn man so will, ja wirklich verkörpern. Ja, und das ist sozusagen etwas, wo eben ein Körpergefühl mit einer Emotion ganz stark in Verbindung steht.
Ja, total spannend. Also ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel in der heutigen Zeit ist, wieder Zugang zu seinen emotionalen Befindlichkeiten und zu seinem Körper zu bekommen. Also wie sich diese Emotionen im Körper ausdrücken. Max, jetzt haben wir sehr, sehr viel über verschiedene Arten von Entscheidungen gesprochen. Gibt es denn irgendwie bewährte Prinzipien, die Forschung hervorgebracht hat oder die Literatur sagt, was auch immer, für Entscheidungen, sodass ich zukünftig bessere Entscheidungen treffe? So eine Art Leitfaden vielleicht, das wird dann vielleicht etwas zu viel gewünscht sein, oder? Aber du weißt, was ich meine. Gibt es ein paar Prinzipien für die Praxis, die wirklich umsetzbar sind?
Ja, ich weiß, was du meinst, und das sind natürlich ganz oft auch, also es gibt ja etliche Bücher darüber, Entscheidungen fällen, Bauchentscheidungen oder wie vermeide ich in so Entscheidungsschwächen zu fallen. Und die sind auch alle brauchbar. Da sind immer, sind alles Modelle, so bewährte Denkmodelle oder Entscheidungshilfen, die dann aus der Psychologie oder Neurowissenschaften motiviert worden sind. Und die sind auch alle, wo ich sagen würde, da steckt immer irgendwie ein Kern drin. Wichtig ist, glaube ich, am Ende, man braucht ich sag mal, irgendwo eine Haltung, zur Frage der Entscheidung, weil es gibt eben nicht jetzt das Patentrezept für Entscheidung. Ist immer kontextabhängig, hat immer ganz viel individuell mit mir zu tun. Und aber es gibt trotzdem sozusagen verschiedene Ebenen oder verschiedene Dimensionen, die man nutzen kann, um seine Entscheidung zu reflektieren. Und das entwickelt irgendwann Entscheidungsfähigkeit. Beispiel, gibt die Methode, die 10-10-10-Methode. Ja, also kurze emotionale Entscheidung. Was bedeutet das, was du jetzt gerade entscheiden willst, in 10 Minuten, in 10 Monaten, in 10 Jahren? In dem Moment, wo du merkst, also in 10 Jahren werde ich darüber nicht mal nachdenken und in 10 Monaten wahrscheinlich auch nicht, dann ist es vielleicht viel einfacher, die Entscheidung zu treffen, als wenn du merkst, ja, also in 10 Jahren hat das noch einen Einfluss. Also da verändert sich vielleicht auf einmal alles. Oder dieses typische Satisficing statt Maximizing. Also wir sind immer auf der Suche nach dieser besten Option. Das ist wieder dieses Paradox of Choice und dann sind wir in so einer Entscheidungsblockade, anstatt zu sagen, ey, das ist doch gut genug. Typisches Beispiel Restaurant. Ich sitze da, ich weiß sofort, was ich esse. Zack, da gibt es zwei Dinger und meine Frau sucht und sucht und sucht, weil es könnte das lecker sein, es könnte das lecker sein. Und ja, da kommt man dann sozusagen, weil man immer das Maximum sucht. Und da gibt es aus meiner Sicht zum Beispiel, finde ich einen praktisch total wertvollen Hinweis, die bloß keine Sieben-Methode. Hat schon bei meinen Kindern ganz oft dazu geführt, dass wir uns irgendwann vom Kino entscheiden konnten, in welchem Film oder welches T-Shirt die jetzt irgendwie beim Einkaufen nehmen. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Du hast zwei Optionen. Du machst es mal einfach. Du hast zwei Optionen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 total kacke, 10 spitze. Wie gut findest du Option A und Option B? Und wenn dann einer 7 saß, sagst du, nee, 7 gibt es nicht. 7 ist verboten. Weil 7 ist dieses nicht Fisch, nicht Fleisch. Du musst denen eine 6 oder eine 8 geben. So, wenn beide eine 6 haben, würde ich sagen, lass beides bleiben, mach was ganz anderes. Wenn beide eine 8 oder besser sind, würde ich sagen, hast du ein Glück, Mensch, das ist doch toll. Egal, was du machst, du hast zwei tolle Optionen, herzlichen Glückwunsch. Und ob das jetzt eine 8 oder eine 9 ist, du kannst doch gar nicht nachher wissen, ob die 8 wirklich besser ist als die 9. Freu dich über eine gute Option und mach einfach. Also entwickel doch sozusagen die Freudigkeit, eine Entscheidung zu treffen, weil es sind total klasse Sachen und Erfahrungen, die du da machen kannst. Und mit solchen Techniken kann man natürlich schon so Erfahrungskompetenzen aufbauen. Und was auch sozusagen eine Sache ist, die oft genannt wird, ein Entscheidungstagebuch führen. Also wirklich diesen Prozess, den wir gerade beschrieben haben, ob das die bloß keine 7-Methode ist, ob das diese 10-10-10-Methode ist oder Pre-Mortem-Technik ist auch so ein Ding. Also stell dir vor, du würdest das nicht entscheiden. Was würde passieren? Ja? Und das in so einem Entscheidungstagebuch festzuhalten für Menschen, die selber wirklich merken, ich habe echt eine Entscheidungsschwäche, kann total helfen. Aber wichtig ist, finde ich, immer klar zu machen, es gibt diese verschiedenen Techniken und die kann ich auch lernen anzuwenden, Aber das ist das, was eine Entscheidungskompetenz formt. Das ist sozusagen nicht das Anwenden von Techniken, sondern das ist eine Selbstwahrnehmung, das ist Kontextsensibilität, das ist eine aktive Selbstwirksamkeit erfahren und Handlungsbereitschaft erfahren.
Und das verbessert wieder deine Erfahrungen und deine Vorhersage, ja, diese ganzen Themen, die wir quasi im ersten Teil besprochen haben.
Ja, genau.
War mega cool. Bloß keine Siebentechnik, die merke ich mal, die gefällt mir total gut. Ja, cool, Max. Wir sind am Ende. Da war total viel dabei. Ich habe auch wieder unvorstellbar viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Max, für die beiden Folgen. Und meine Abschlussfrage an dich. Normalerweise, wenn es Baumenschen sind, dann frage ich, wie sie sich die Baubranche in 10 bis 15 Jahren vorstellen. Nachdem du nicht von unserer Branche bist, frage ich einfach, wie wünschst du dir unsere Welt, unsere Gesellschaft in 10 bis 15 Jahren, wenn du sie dir ausmalen dürftest. Und damit verabschiede ich mich auch von dir. Vielen lieben Dank, Max.
Danke, Stefan. Das ist eine tolle Abschlussfrage. Ich habe ja schon erklärt, dass ich einfach Lernen ist für mich einfach das Thema. Ich finde, Lernen ist was ganz Wunderbares, weil es eben auch unser Dopaminsystem ja so ansteuert. Und ich kann, also im Grunde genommen kann man sich nichts Schöneres vorstellen als eine Welt, wo Lernen was ist, was vorgelebt wird, was Schule auch vorlebt. Also gerade, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar noch über das Thema Schulen auch gesprochen. Wir erziehen unsere Kinder ja fast schon dahin, bitte keine Fehler machen. Du kriegst die Eins, wenn du keine Fehler machst. Ich wünsche mir eine Welt, die einfach anders tickt, die eine andere Fehlerkultur hat, wo wir sagen, übertreib das jetzt mal, hurra, ein Fehler, hurra, eine Lernchance. Ja, dass wir also gar nicht so sehr darauf gucken, auch wenn ich jetzt was falsch gemacht habe, was ich dann für soziale Ächtung habe, sondern eher, dass wir so wohlwollend miteinander sind und einfach alles als einen Entwicklungsprozess begreifen. Und das ist so was, was ich versuche für mich selber zu sehen und auch vorzuleben, weil ich glaube, dadurch entsteht ganz viel Gelassenheit auch im Umgang mit Dingen, die mal schief gehen.
Schönes Abschlusswort. Vielen Dank, lieber Max.
Danke, Stefan.